Wir werden heute uns gezielt auf den Weg unserer nächsten Station machen, auf dem Weg zu der nächsten Begegnung, und ich habe es überschrieben mit die zweite Chance. Die zweite Chance. Anke hat das gerade eben schon so gesagt, wir brauchen immer wieder eine zweite Chance, oder? Jeder von uns hat schon mal im Leben eine Situation gehabt, wo er eine zweite Chance gebraucht hat. Eine Situation, wo wir gedacht haben, boah, wenn wir jetzt auf Stopp drücken könnten, könnten wir doch nur auf Stopp drücken und zurückspulen und nochmal von vorne anfangen. Könnten wir doch nochmal das Ungeschehen machen, was passiert ist. Vielleicht hast du auch schon mal jemandem aus einer Emotion heraus, vielleicht ganz absichtlich oder auch unabsichtlich, etwas gesagt, was diese Person verletzt hat. Und du merkst in dem Moment so, oh, was habe ich da gesagt? Könnte ich das doch rückgängig machen? Würde ich doch jetzt nochmal eine zweite Chance bekommen. Vielleicht hast du auch irgendetwas getan in deiner Vergangenheit. Vielleicht hast du schon mal etwas getan, wo du gedacht hast, so ich glaube, das ist der richtige Weg. Und ich glaube, der Weg führt zu schnellerem Erfolg oder zu besserem Erfolg oder zu mehr Erfolg oder was auch immer. Du hast so eine Abkürzung eingeschlagen und du hast aber dann gemerkt, dass diese Abkürzung dich eigentlich nur in Probleme bringt und eigentlich nur für mehr Chaos sorgt. Und wärst du mal auf dem anderen Weg geblieben, könnte ich mal zurückspulen und hätte ich eine zweite Chance. Vielleicht hast du dich mittlerweile von alten Lasten gelöst, von alten Abhängigkeiten, schlechten Gewohnheiten aus deiner Vergangenheit. Du hast dich gelöst, aber du erlebst immer wieder, wie diese Dinge zurückkommen, wie dich die Vergangenheit einholt und du wieder von neuem merkst, so, oh Mann, könnte ich doch zurückspulen, könnte ich doch eine zweite Chance bekommen. Und das ist die Botschaft, um die es heute geht, die wunderbare Botschaft, dass wir einem Gott dienen, dass wir mit einem Gott unterwegs sein dürfen, dass wir mit einem Gott leben dürfen, der ein Gott der zweiten Chance ist. Ein Gott, der zweite Chancen gibt. Und ich möchte mit euch auf dieses Thema heute auf zwei Art und Weisen schauen. Die erste Art und Weise ist natürlich, dass Jesus, dass Gott auch dir immer wieder eine zweite Chance anbietet. Aber die zweite Art, auf dieses Thema zu schauen, ist, dass wir mit einem Gott leben, der sich von uns wünscht, dass wir Menschen der zweiten Chance sind. Nämlich, dass wir anderen Menschen auch eine zweite Chance geben. Dass wir so unterwegs sind, dass wir Menschen der zweiten Chance sind. Und dazu möchte ich mit euch in die Bibel schauen, in eine Geschichte im Johannesevangelium. Das ist eine Begegnung zwischen Jesus und einer Ehebrecherin. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten von Jesus, eine meiner Lieblingsbegegnungen und sowieso eine der beliebtesten Geschichten mit und von Jesus. Und das, obwohl es keine direkte Wundergeschichte ist. Ich meine, was wissen wir von Jesus? Der hat Wasser zu Wein gemacht. Der hat 5000 Menschen mit ein paar Broten und einer Büchse Sardinen satt gemacht. Wir wissen, dass Jesus übers Wasser laufen konnte. Das sind Wundergeschichten. Aber die Geschichte von heute ist eine der bekanntesten und beliebtesten Geschichten aus der Bibel. Und es ist eine Geschichte, in der wir lernen, dass wir einen Gott der Barmherzigkeit haben. Einen Gott der Vergebung und der zweiten Chance. Und ich möchte in diese Geschichte jetzt anfangen einzusteigen. Johannes 8, Abvers 1. Dort heißt es: Und Jesus ging zum Ölberg zurück, doch früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie, er lehrte sie, er predigte zu ihnen. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten, und stellten sie in die Mitte. Das ist die Situation. Jesus ist wieder im Gottesdienst. Wieder in der Kirche. Ich hatte das letzten Sonntag schon gesagt, wenn ihr Jesus folgt, wird er euch immer wieder in die Gemeinschaft mit Menschen führen, die sich nach Gott ausrichten, die nach Gott suchen, die sich nach Gott ausstrecken, von ihm lernen wollen und mit ihm unterwegs sein wollen. Er geht immer wieder dorthin, wo Menschen sich versammeln, um Gott groß zu machen und sich nach ihm auszustrecken. Aber jetzt stellt euch diese Situation mal vor, von der wir dort hören. Wir sind jetzt auch hier, es sind irgendwie was um die 190 Leute angemeldet gewesen. Wir feiern hier Gottesdienst, wir haben wollen unseren Fokus auf Jesus haben, wir wollen uns auf Jesus ausrichten, wir wollen von Jesus lernen, wir wollen seinen Namen hier groß machen. Das ist jetzt hier unser Fokus. Und jetzt stellt euch vor, plötzlich würden Markus und Matto, die zwei Kerle aus dem Leitungskreis unserer Kirche, hier plötzlich ankommen. Es würde unruhig werden und sie würden hier eine Frau herschluren und praktisch unter den Armen haben, sie hier hinwerfen und sagen, hey Leute, diese Frau haben wir gerade eben auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Schaut sie euch an, die haben wir erwischt. Und dann wird die Frau da jetzt hier stehen oder hier liegen. Und all eure Aufmerksamkeit wäre plötzlich bei dieser Frau und bei dem, was sie getan hat. Eine Frau, die gerade einen Fehler begangen hat, wahrscheinlich den schlimmsten Fehler, den sie je begangen hatte. Und jetzt? Das Erste, was ihr passiert, nachdem das herausgekommen ist, sie wird vor die versammelte Gemeinde gestellt. Sie wird dort hingebracht und alle schauen sie an. Sie hatte wahrscheinlich keine Möglichkeit, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Sie hatte noch nicht mal die Möglichkeit, sich wahrscheinlich ihre Haare zu machen und sich irgendwie nett anzuziehen, vernünftig wieder anzuziehen. Sie wurde einfach vor die Gemeinde gebracht. Stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, ihr würdet in ihrer Haut stecken. Du würdest jetzt hier nach vorne geholt werden. Ich wüsste jetzt etwas aus deinem Leben, was du weißt, aber sonst keiner. Und ich hole dich jetzt hier nach vorne und würde allen Leuten davon erzählen. Wie würde sich das anfühlen? Stell dir mal vor, wie groß dann die Scham wäre, wie groß diese Schuld wäre, die du in dem Moment verspürst. Und ihr, die ihr hier seid, ihr würdet in dem Moment nicht mehr auf Jesus schauen, ihr würdet erstmal auf die Schriftgelehrten schauen oder auf die Leute aus dem Leitungskreis hier jetzt bei uns. Weil das sind ja die Leute, die tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Das sind die Leute, die euch leiten und führen sollen auf dem rechten Weg als Gemeinde, die euch Gottes Wort lehren sollen, die Gottes Wort näher bringen sollen, die euch dabei helfen sollten, im richtigen Leben zu wachsen. Damals waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Gesetzeslehrer sowas wie die Repräsentanten Gottes, ja. Problem war nur, sie waren nicht wirklich gute Repräsentanten, wenn man in die Evangelien reinschaut, weil Jesus stand immer wieder in der Auseinandersetzung mit diesen Herren und hat zu ihnen gesagt, Jungs, euer Herz ist nicht so wie Gottes Herz. Euer Herz ist so weit weg von Gottes Herz. Und ihr würdet jetzt in diesem Moment auf diese Frau schauen. Was wissen wir von dieser Frau? Nicht viel. Wir wissen ihren Namen noch nicht mal. Wir wissen nicht, wer sie war. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht Single war, ob sie verheiratet war oder ob sie Kinder hatte. Wir wissen nichts wirklich von dieser Frau. Wir wissen nur, dass sie einen großen Fehler begangen hat. Und dieser jetzt in aller Öffentlichkeit und beschämend für ihr Leben vor allen frommen Menschen dargelegt wird und aufgedeckt wird. Die Zeit ist gekommen, den Blick wieder auf Jesus zu richten. Denn die Bühne für eine Antwort von ihm war vorbereitet. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie wollten wissen, so wie wird jetzt Jesus darauf reagieren? Und das Erste, was wir heute von Jesus lernen und was ihr mitnehmen dürft und mitnehmen solltet, notiert es euch, ist, wir müssen dem Verlangen zu urteilen widerstehen. Lasst uns dem Wunsch, dem Verlangen, über andere zu urteilen, widerstehen. Passt auf, wie die Geschichte weitergeht. Die Schriftgelehrten sagen zu Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. In diesem Moment geht es den Schriftgelehrten überhaupt nicht darum, was die Frau getan hatte. Es geht ihnen nicht um diese Frau, sondern es geht ihnen einzig und allein darum, Jesus dazu zu bringen, etwas zu sagen, was sie am Ende gegen ihn verwenden könnten. Sie werfen diese Frau hier vor die Menge, stellen sie bloß, zerstören vermutlich ihr Leben. Nicht, weil es ihnen ernsthaft darum geht, was sie in ihrem Leben macht, sondern es geht den Jungs, den Männern dort einzig und allein darum, ihre eigene Position zu stärken und Jesu Glaubwürdigkeit zu schwächen. Darum geht es ihnen. Sie glauben, in diesem Moment haben wir eine Falle gestellt, die zuschnappt und wo wir Jesus praktisch all seine Aufmerksamkeit, all seine Glaubwürdigkeit nehmen können. Denn ihr müsst wissen, egal wie Jesus, sie haben vermutet, egal wie er auf diese Frage antwortet, sie hätten was gegen ihn in der Hand. Denn ja, es steht im Gesetz Mose, dass Ehebruch mit dem Tod bestraft werden soll. Also Jesus, wenn du dich dagegen aussprichst, dann widersprichst du ja dem Wort Gottes. Wie willst du dann ernsthaft behaupten, dass du unser Messias bist, dass du unser Retter bist, dass du wirklich der Sohn Gottes bist? Andererseits, wenn er jetzt sagen würde, ja, los, leg los, steinigt sie, ihr habt recht, hätten sie auch was gegen ihn in der Hand. Denn die Juden waren damals keine freie Nation. Die Entscheidungsgewalt lag bei den Römern und hätte er sich dort als Richter aufgetan, hätten sie sagen können, hey Römer, habt ihr gemerkt? Er übernimmt eure Aufgabe. Was für ein Aufständiger ist das denn? Den solltet ihr besser aus dem Weg räumen. Also, Jesus, was sagst du dazu? Und was sagt Jesus dazu? Was sagt er zu dieser Frau? Was sagt er zu den Schriftgelehrten? Was sagt er zu der gesamten Gemeinde? Nichts. Er sagt erst einmal nichts. Die Geschichte nennt uns ein sehr interessantes Detail, nämlich dass diese Frau auf frischer Tat ertappt wurde. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Wie kriegt man das wohl hin? Das würde mich ja mal interessieren. Es sei denn, es ist purer Zufall. Ich bin nur auf zwei Möglichkeiten gekommen. Die erste Möglichkeit ist, ich weiß schon davon. Ich weiß doch, was da abläuft. Ich habe das schon hier so hintenrum gehört. Mir hat das schon jemand gesteckt. Ich weiß, dass zwischen den beiden dort was läuft, was nicht laufen sollte. Ich weiß auch, wann sie sich das nächste Mal treffen. Ich weiß genau, wo es passieren wird. Und ich werde sie dort erwarten. Und ich werde zuschlagen. Vielleicht haben sie es sogar herausgefordert. Vielleicht sogar herbeigeführt. Vielleicht sogar initiiert. Wenn es so war, wenn das der Fall war, dann war nicht nur die Frau schuldig, sondern auch die Männer, die nichts unternommen haben, um zu schützen und zu helfen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sie sich den Plan ausgedacht haben, wir brauchen einen Menschen, den wir vor Jesus werfen können, um ihn herauszufordern. Wir brauchen einen Menschen, der Schuld in seinem Leben hat. Und dann haben sie sich bewusst auf die Suche gemacht, wie auch immer man das macht, jemanden zu suchen, der Schuld in seinem Leben hat. Vermutlich beobachtet man Menschen, schaut sie ganz genau an. Na, wo machst du was falsch? Wo machst du was falsch, Ute? Ich werde dich im Auge behalten. Ja, und ich habe noch ein paar Brüder, die dich auch im Auge behalten werden. Vielleicht, keine Ahnung, so gruselig es klingt, vielleicht haben sie durch die Fenster einzelner Wohnungen geschaut, um zu gucken, mal gucken, was da passiert, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber wenn man danach sucht, hey, wenn wir nach Fehlern, wenn wir nach Schuld, wenn wir nach Scheitern und Versagen im Leben von Menschen suchen, dann werden wir es auch finden. Dann werden wir das auch finden. Und dann kannst du wie die Schriftgelehrten kommen und du kannst sagen, oh, was sehe ich da bei dir, Ute? Guck mal hier. Das geht aber nicht so. Also wenn ich das hier lese, oh oh. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das Wort Gottes, dass wir die Bibel nicht benutzen wie so ein Fernglas. Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon mal irgendwie so ein Fernglas in der Hand gehabt habt und wisst, was passiert, wenn man da durchschaut. Dinge, die du eigentlich nicht sehen kannst, die werden plötzlich sichtbar. Die kannst du plötzlich wahrnehmen. Einige nutzen ein Fernglas, um, weiß ich nicht, Vögel oder Wildtiere zu beobachten. Man kann sowas ja auch für was anderes benutzen. Ne? Ich wohne auf einem Hang und ich habe einen recht freien Blick auf den Harkortsee. Und man sieht da so ganz viele kleine Punkte auf dem Wasser und vielleicht manchmal auch einen Fahrradfahrer auf der anderen Seite und den Campingplatz. Aber wenn ich das Fernglas nehme, dann sehe ich genau, wer da mit wem im Boot sitzt. Ich sehe genau, ob die rudern oder nicht. Ich sehe jemanden, der auf der Parkbank sitzt. Ich kann erkennen, was für Bücher oder was man da im Handy sich anguckt. Ich kann sehen, wer da mit wem Pommes isst und einen Klecks auf dem Tisch hat. All das kann man mit einem Fernglas plötzlich sehen und deutlich machen und hervorheben. Und wenn du denkst, boah, wie gruselig ist das denn? Ich werde jetzt nicht mehr auf dem Harkortsee rumfahren. Timo, hast du das wirklich schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch gar kein Fernglas. Aber genauso können wir Gottes Wort nehmen. Und wir können das Wort Gottes genauso auf das Leben von Menschen anwenden. Du kannst damit nach Schuld und nach Fehlern und nach Scheitern und Schwächen und Versagen im Leben von Menschen suchen und dann sagen, oh, guck mal, was ich da gefunden habe. Und ich weiß, ihr alle macht sowas nicht. Genauso wie ich das mit dem Fernglas nicht mache und noch nie gemacht habe. Aber ich habe das schon gemacht. Ich habe schon in einem Gottesdienst gesessen und dort wurde eine richtig gute Predigt gehalten und ich saß da und ich habe nur gedacht, das müsste der mal hören. Das müsste man der mal sagen. Ob sie das wohl weiß? Ob er das wohl merkt? Was er da in seinem Leben für Schuld auf sich legt? Oder manchmal, ich habe auch schon neben meiner Frau gesessen. Es war eine gute Predigt. Und dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, hörst du auch gut zu? Hörst du zu, was er sagt? Hörst du zu, was man dir da gerade zuruft? Das ist für dich, Schatz. Ja? Was mache ich in so einem Moment? Ich nutze das Wort Gottes und nutze es als Fernglas, um im Leben von anderen etwas groß zu machen, was mich eigentlich nicht interessieren sollte, was mir eigentlich nicht zusteht, da reinzuschauen und da hinzuschauen. Aber man macht das, gerade wenn man von Menschen verletzt wurde, wenn man enttäuscht wurde, wenn man frustriert ist, dann geht das ganz leicht. Also wenn so wie die mir begegnen, passt das hiermit nicht überein. Das bedeutet nicht, dass mir andere Menschen egal sein sollten. Das bedeutet nicht, dass wir die Schwächen und Fehler oder dass Menschen keine Schwächen und Fehler haben. Aber wenn ich sage, wir sollten dem Verlangen widerstehen zu urteilen, meine ich damit, hey, unsere Aufgabe ist es nicht zu urteilen. Unsere Aufgabe ist es zu helfen. Menschen zu helfen, wieder in die richtige Spur zu kommen. Menschen zu helfen und eine Perspektive aufzuzeigen, dass mit Jesus es anders sein kann. Im Galaterbrief heißt es, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Menschen liebevoll, also voll Liebe und in aller Demut helfen, wieder auf den richtigen Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Der Unterschied zwischen dem, was Paulus im Galaterbrief schreibt und dem, was die Pharisäer mit der Frau machten, war, dass sie einfach nur geurteilt und verurteilt haben, dass es ihnen überhaupt nicht um die Frau ging, sondern nur um ihre eigene Position, wo sie stehen und dass sie Recht haben und dass sie so fromm sind. Aber das ist falsch. Wir sollten Menschen voller Liebe sein und anderen demütig begegnen, ihnen in Demut und Liebe helfen. Warum? Weil wir nie wissen, wann wir selbst diese Hilfe brauchen werden. Und das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken, den du dir gerne notieren darfst. Wir sollten nicht nur dem Wunsch zu urteilen widerstehen, wir sollten auch lernen, auf unser eigenes Herz zu schauen. Schau auf dein eigenes Herz. Ich komme wieder zurück zur Geschichte. Es geht ja weiter. Die Schriftgelehrten haben gefragt, Jesus, was sagst du dazu? Doch Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Hey Jesus, wir wollen eine Antwort von dir. Ihr wollt eine Antwort von mir? Wer den ersten Stein wirft, soll ohne Sünde sein. Was für ein Moment. Das ist so, man nennt das Mic-Drop-Moment. Ja, so. Jetzt seid ihr wieder dran, Jungs. Was habt ihr dem entgegenzusetzen? Ich finde das klasse, wie Jesus hier reagiert. Wie er dann doch antwortet. Wer von euch würde gerne wissen, was Jesus auf den Boden geschrieben hat? Ich würde das super gerne wissen. Ich habe mich gefragt, Johannes, warum hast du das nicht aufgeschrieben? Warum? Das will doch jeder wissen. Es gibt eine Menge Spekulationen darüber, was das gewesen sein könnte. Einige sagen so, wahrscheinlich waren es die 10 Gebote. Nach dem Motto, schaut, kontrolliert euch jetzt selber, das sind die Gebote, wo steht ihr? Mag sein, keiner weiß es. Ich habe noch eine andere Idee. Vielleicht geht ihr die mal mit. Nicht, dass das die richtige ist. Aber stellt euch mal vor, Jesus hätte sich dort hingesetzt. Hey Jesus, was sagst du dazu? Und er hätte sich hingebückt und angefangen, jeden einzelnen Namen aufzuschreiben, der gerade da war. Einfach mal nur jeden einzelnen Namen. So, Uli, Kerstin, Martin, Christiane, Ute, du wärst auch wieder dabei. So, ja, jeden einzelnen Namen aufgeschrieben. Und dann wäre aufgestanden, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich wieder hin und fängt hinter jedem Namen an aufzuschreiben, was er weiß und alle anderen nicht. Was an Schuld, an Fehlern und an Scheitern dort ist. Hier, Uli, Papier aus dem Gemeindedrucker geklaut. Ja? Ute sagt, sie wäre Vegetarierin, isst aber in Wirklichkeit Fleisch. Okay, das ist alles an den Haaren herbeigezogen, das stimmt nicht. Aber keine Ahnung. Benny, Bayern-Fan. Wir wollen ja mal realistisch bleiben. Es gibt Sündenprobleme im Leben von Menschen. Was wäre das für ein Moment gewesen, wenn sie dort gewesen wären und alle ihre Namen ständen plötzlich im Sand und sie hätten gesehen, was sie für Fehler und Probleme im eigenen Leben hätten. Denn es ist manchmal so viel einfacher, Fehler bei anderen zu sehen, weil es den eigenen Blick von sich weglenkt. Ich muss ja nicht auf mich schauen, wenn ich auf andere schaue und wenn ich bei denen mich auf die Fehlersuche mache. Und deswegen wäre ich so weit und bereit dazu zu sagen, das hier ist kein Fernglas. Das hier sollte vielmehr ein Spiegel sein. Das hier ist uns gegeben, um zu erkennen, wer du bist. Wie du vor Gott dastehst. Wen Gott in dir sieht. Wie sehr er dich liebt. Was er für dich bereithält. Es geht hier um Gottes Geschichte mit dir, die du darin erkennen darfst. Es geht darum, einen realistischen Blick auf uns selbst und unser eigenes Leben zu bekommen und dann Gott zu erlauben, in uns das zu tun, was nur er tun kann. Denn dann, wenn wir feststellen, dass die Bibel jetzt doch eher ein Spiegel ist, dann werden wir sagen, oh, meine Sünde ist zwar nicht deine Sünde, Ute, aber sie steht auch hier im Sand. Und deine Sünde ist nicht meine, aber sie steht auch hier im Sand. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, anzunehmen und wahrzunehmen, dass auch ich Schwächen und Fehler habe, in dem Moment werde ich anfangen, größeres Mitgefühl zu haben, größere Empathie, größere Demut, größere Geduld mit anderen zu haben. Denn das ist der Moment, wo ich feststelle, oh, ich habe ja selber ein Bedürfnis für eine zweite Chance. Ich brauche das ja selber, eine zweite Chance. Und ich finde das Bild so klassisch und viele von euch werden das nachvollziehen können. Stellt euch ein Ehepaar vor. Ein Ehepaar, was Konflikt hat und sagt, wir wollen uns aber an Gottes Richtlinien orientieren. Was passiert dann ganz oft? Der Ehemann findet die Verse, die für die Ehefrau gelten. Hier, Schatz, schau mal, was da steht und wie du dich verhalten solltest. Und sie wird genau das Gleiche machen. Sie wird sagen, ja Schatz, aber hier steht, wie sehr du mich lieben sollst. Hast du das schon gemerkt? Und in so einem Moment müsste man eigentlich sagen, stopp! Spiegel! Spiegel! Gibt es Verse in der Bibel, die an die Ehemänner gerichtet sind? Ja. Gibt es Verse in der Bibel, die für die Ehefrauen sind? Ja. Aber bleibt bitte bei euren eigenen, anstatt bei denen von den anderen. Jesus brachte das ziemlich deutlich auf den Punkt, als er sagte, hey, warum regt ihr euch über den Splitter im Auge eures Nächsten auf, wenn ihr selbst einen Balken im Auge hat? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du nicht mal über den Balken in deinem Auge, eigenen Auge hinaussehen kannst? Ich mag diese Übertreibung von Jesus, mit der er sagt, guck doch erst mal bei dir selber. Schau doch mal erst bei dir selber, bevor du dich mit den anderen Menschen beschäftigst. Denn es ist leider wahr, dass diejenigen, die auf jeden kleinen Fehler, auf jede kleine Schwäche bei anderen achten und sie hochheben, meist noch mehr eigene Fehler haben und Schwächen haben. Und deshalb, schau auf dein eigenes Herz. Denn wenn wir ein Mensch sein wollen, der ein Leben der zweiten Chance lebt, dann sollten wir nicht nur dem Wunsch widerstehen zu urteilen, sondern dann sollten wir auch den Blick auf unser eigenes Herz richten, denn das bringt uns in die Position, dass wir diese zweite Chance auch tatsächlich selbst erleben dürfen. Dass Jesus uns diese zweite Chance gibt und dadurch unser Leben verändert werden kann. Auf eine einmalige Art und Weise. Drittens, erlebe deine eigene zweite Chance. Das Ende dieser Geschichte. Als die Ankläger das hörten, machten sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht mehr. Verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Was passierte in dem Moment, oder was passierte in dem Moment, als Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein? Er hat den Spiegel in die Mitte gerollt. Und jeder Einzelne musste auf sich selber schauen und hat auf seine eigenen Schwächen und Fehler geschaut und hat am Ende den Stein fallen gelassen und ist gegangen. Und es heißt, dass die Ältesten zuerst gingen. Ich glaube nicht, dass sie als erstes gingen, weil sie weiser waren als die Jüngeren, sondern weil ihre Liste länger war. Weil ihre Liste länger war an Fehlern, Schwächen und Schuld in ihrem Leben. Einer ging nach dem anderen. Und am Ende stand dann nur noch Jesus mit dieser Frau. Und Jesus hatte doch gesagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Was war jetzt die Situation? Die Frau war zusammen mit dem einzigen Menschen auf dem Planeten, der die Erlaubnis gehabt hätte zu werfen. Denn Jesus war ohne Schuld. Jesus war ohne Sünde. Er hätte den Stein werfen dürfen. Aber statt eines Steins wirft er ihr eine zweite Chance hin. Eine zweite Chance. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Dann verurteile ich dich auch nicht. Schon, dass die Frau hier ihn anspricht mit Herr, symbolisiert für mich, dass sie etwas verstanden hat und dass in ihrem Leben schon eine Veränderung angefangen hat. Wir leben nicht mit einem Gott, der verurteilt. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu retten, um uns Hoffnung zu geben, neues Leben zu geben, neue Perspektive zu geben, Vergebung zu schenken, Barmherzigkeit erfahren zu dürfen. Wir leben und dienen einem Gott der zweiten Chance, und zwar für jeden von uns. Und es gibt im Leben von jedem von uns diese Situation, wo wir diese zweite Chance brauchen. Wo wir das Gefühl haben, alle um uns herum schauen uns anklagend an. Aber wo wir dann erleben dürfen, da wo ich zu Jesus gehe, weist er all diese Anklage zurück und sagt, spielt alles keine Rolle. Spielt alles keine Rolle. Und damit hört er nicht auf. Sein letzter Satz an die Frau war, geh und sündige hinfort nicht mehr. Er spricht sie förmlich frei von der Bindung ihrer Vergangenheit. Er sagt, du darfst neu anfangen. Das soll dich nicht mehr halten. Jesus schenkt eine zweite Chance. Und diese zweite Chance heißt nicht, versuch's weiter. Geh in dein altes Leben zurück und mach nicht dieselben Fehler wieder. Nein, er entbindet sie von dem Alten, von den alten Abhängigkeiten, von den alten Bindungen und sagt, fang neu an. Sie darf in ein neues Leben starten, in eine neue Hoffnung, in eine neue Zukunft. Und wisst ihr, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass diese Geschichte keine Wundergeschichte ist. Weil Jesus macht kein Wasser zu Wein oder irgendeine andere krasse Sache. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue auf diese Geschichte, dann muss ich sagen, liege ich falsch. Ich glaube sogar, dass es das größte Wunder ist, was es gibt. Viel größer als übers Wasser zu laufen oder Brot zu vermehren. Nämlich das Wunder der Vergebung, das Wunder, neu anfangen zu dürfen. Das Wunder der Hoffnung, das Wunder einer zweiten Chance, das Wunder der Errettung. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, auf deiner Reise mit Jesus, wo du, was du gerade so in deinem Leben durchmachst. Vielleicht bist du sogar an dem Punkt, wo du sagst, boah, ich würde auch gern zurückspulen, ich würde gern neu anfangen, ich würde gern auch das erleben, wie Jesus mir eine zweite Chance ermöglicht. Vielleicht hast du dich sogar in dieser Geschichte wiedergefunden. Vielleicht konntest du dich mit der Frau irgendwie identifizieren, weil du auch etwas getan hast. Und wenn das hier rauskommen würde, dann wäre das so unangenehm. Und es fühlt sich für dich mit diesem Gedanken auch unglaublich unangenehm an, in einer großen Runde zu sein, voller lauter, frommer Menschen. Ich möchte dir sagen, unsere Kirche, die Ruhrkirche, die ist auch nur eine Gemeinschaft von Menschen, die erkannt haben, wer Jesus ist und dass er uns eine zweite Chance gibt und die das auch erleben und erlebt haben. Und ich möchte sagen, du darfst das auch erleben. Und zwar jeden Tag neu. Eine zweite Chance. Und wenn du dich nach dieser zweiten Chance sehnst, dann sagt es Jesus. Und er wird sagen, hier ist sie. Bei mir bekommst du sie. Egal, was alle anderen sagen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass wir die Geschichten der Bibel haben. Dass wir nachspüren können, uns reinversetzen können in die Dinge, die du getan hast. Die Dinge, die du gesagt hast. Und mir persönlich hilft es immer, mich so hineinzugeben in diese Geschichten und mir meinen Platz darin zu suchen. Manchmal finde ich mich in dieser Geschichte an dem Platz des Schriftgelehrten wieder, der die Bibel nutzt wie ein Fernglas und ich merke, dass ich da auch Vergebung brauche, eine zweite Chance von dir, weil ich merke, das ist nicht richtig. Manchmal finde ich mich aber auch in der Rolle der Frau wieder und merke so, Mann, was ist in meinem Leben alles schiefgelaufen? Mann, was habe ich gestern für einen Mist gesagt? Was habe ich gestern für einen Mist getan? Könnte ich doch zurückspulen. Und es tut so gut zu wissen, dass ich einfach zu dir kommen kann. Und dass du da bist und dass du kein verurteilendes Wort sprichst, sondern dass du frei sprichst, dass du Vergebung schenkst und dass du mit mir neu anfangen willst, dass du sagst, komm, starten wir in ein neues Leben, in einen neuen Versuch. In deine zweite Chance. Und diese zweite Chance hast du immer wieder für uns. Jeden Tag neu. Und ich bitte dich, für uns, wir sind hier zusammen, wir genießen das wieder zusammen zu sein und Gemeinschaft zu erleben und die Sonne scheint und es regnet nicht. Aber Jesus, wir sind hier, weil es um dich geht. Weil wir glauben, dass du Gott bist, weil wir glauben, dass du voller Liebe bist, weil wir glauben, dass du persönlich Interesse an uns hast. Und auch wenn wir uns jetzt gleich freuen darauf, wenn der offizielle Rahmen zu Ende ist und wir hier zusammen noch miteinander töttern können und eine Bratwurst genießen können, bitte ich dich, dass wir jetzt in diesem Moment und bei den nächsten Liedern unseren Blick darauf richten, was du uns sagen möchtest, wo du uns begegnen möchtest. Und ich bitte dich, dass du das auch so tust, dass wir das bewusst wahrnehmen können, dass du da bist.
Amen.